Jetzt ist mir ja immer reingefahren, so eine Scheiße. Du bist so rübergefahren. Und wenn du noch so laut diskutierst. Du bist rübergefahren, Alter. Gucken wir uns das mal an hier. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Markmobil aus dem Kaukasus. Hinter mir seht ihr das Markmobil und dahinter die Stadt Stepansminda. Das ist die erste Stadt gleich hinter der russischen Grenze. Wo wir diesmal gestartet sind, das zeige ich euch jetzt.
In Vladikavkaz in Südrussland ist es losgegangen. Von dort ist es nicht sehr weit bis zur georgischen Grenze. Und gleich dahinter liegt Stepansminda. Danach haben wir den wenig bekannten Osten von Georgien besucht. Kachetien heißt diese Region. Über Telavi, Kvareli und Snori ist es schließlich weitergegangen bis in die georgische Hauptstadt Tiflis und von dort hinüber nach Armenien. Zunächst erstmal Verzeihung, dass ihr so lange auf die neue Folge warten musstet. Ich hatte einen kleinen Verkehrsunfall, wie ihr am Anfang gesehen habt, und ich bin 10 Tage ernsthaft krank gewesen. Darüber erfahren wir im Laufe der Folge noch ein bisschen mehr. Es ist kein zweiter da, der die Sendung moderieren kann. Ich kann nicht einfach den Borat hinsetzen und für euch moderieren lassen. Es gibt keinen zweiten. Deswegen die lange Wartezeit. Wie ihr auf der Karte gesehen habt, ist auch in dieser Folge nochmal eine gehörige Portion Russland dabei. Der Süden des Landes ist wegen seiner warmen klimatischen Bedingungen der Obstgarten von Russland. Hier werden auf gigantisch großen Flächen Pfirsiche, Nektarinen, Äpfel, Pflaumen und so weiter geerntet, die das ganze Land mit Vitaminen versorgen. Die Stadt, in der ich die letzte Sendung für euch produziert habe, hieß Vladikavkaz. Sie ist die Hauptstadt der Republik Nordossetien-Alanien. Durch die Lage an den Ausläufern des Kaukasus hat die Stadt ein sehr angenehmes Klima, das sich mit den Städten im Alpenvorland vergleichen lässt. Warme Sommer und kurze, kalte Winter, aber beides nicht allzu extrem. Vladikavkaz ist eine Stadt mit hoher Lebensqualität. Das Stadtzentrum ist gut gepflegt, man kann es förmlich spüren, dass sich die Menschen hier wohlfühlen. Auch in der Nacht bummeln die Leute noch durch ihre Stadt. Eine Neubau-Eigentumswohnung kostet hier übrigens 25.000 Rubel pro Quadratmeter, das sind 340 Euro. Also für eine 50 Quadratmeter Wohnung muss man in Vladikavkaz etwa 17.000 Euro hinblättern. Eine Sache verbindet speziell uns Leipziger mit der Stadt Vladikavkaz und das sind diese Dinger hier. Weil die Vladikavkazer Straßenbahn dieselbe Spurweite wie die in Leipzig hat, sind in den 90er Jahren die alten sächsischen Straßenbahnen hierher exportiert worden. Inzwischen gibt es zwar schon einige neue Triebwagen, aber manchmal kann man in Vladikavkaz noch eine echte alte Leipziger Bimmel herumfahren sehen. Und ich habe auch noch eine zweite Sache entdeckt, die uns Sachsen mit Vladikavkaz verbindet, nämlich diese Trainingsjacke. Aber nicht alle Russen stehen auf gebrauchte Klamotten aus dem Vogtland. Manche kleiden sich lieber ein wenig exklusiver. Mit einem echten russischen Pelzmantel aus Zobel oder Nerz zum Beispiel. Die gibt es in Russland ab 1.300 Euro. Allerdings sieht man die im Alltag noch seltener als Trainingsjacken aus dem Vogtland. Und wenn ich schon mal dabei bin, die Tierschützer zur Weißglut zu bringen, dann zeige ich euch auch gleich noch ein paar Bilder aus dem Tierpark von Vladikavkaz. Der liegt im Süden der Stadt und dort gehen die Familien mit ihren Kindern hin, um Bären, Löwen, Schakale und Affen in winzig kleinen Käfigen zu begaffen. Rund um den Tierpark fährt die Pioniereisenbahn von Vladikavkaz. Die wird von der staatlichen russischen Eisenbahngesellschaft betrieben und ist sehr modern ausgestattet. Obwohl der Schmalspurzug nur im Schneckentempo durch die Landschaft zuckelt, wird der Fahrbetrieb von den Eisenbahnern hochprofessionell abgewickelt. Für 1 Euro pro Person kann man einsteigen. 20 Minuten dauert die Fahrt. Vor dem Verlassen der Stadt habe ich den Tank vom Markmobil noch mal so richtig voll gemacht. Also richtig voll. Denn 30 Kilometer südlich von Vladikavkaz liegt die georgische Grenze. Dort ist Russland zu Ende und in Georgien ist der Liter Sprit etwa 20 Cent teurer. Ich habe meine Zeit in Russland bis zum letzten Moment voll ausgeschöpft. 2 Stunden vor Ablauf meines 3-Monats-Visums war ich an der Grenze. Auf russischer Seite lief wieder alles reibungslos, nur auf der georgischen Seite musste eine Grenzbeamtin ihre Muskeln spielen lassen. Sie hat von der wartenden Schlange von Autos vor ihrem Schalter verlangt, dass alle 10 Meter zurückfahren. Einfach so, alle 10 Meter zurück. Warum? Weiß niemand.
10 Meter zurückfahren. Die ganze Schlange, einfach nur 10 Meter zurück. Ohne Kommentar.
Nach einer Wartezeit von gut 1,5 Stunden hatte ich 2 neue Stempel im Pass und war raus aus Russland.
Ich habe Russland von einer ganz anderen Seite kennenlernen können, als man das beispielsweise als 14-tägiger Tourist dort tun kann. Eine ganz grundlegende Sache wird in Russland anders gemacht, und zwar das System. Das hört sich jetzt riesengroß an, ist aber auch genauso wichtig. Denn bei uns ist es ein alles vernichtender, alles fressender Raubtierkapitalismus. Marktwirtschaft gibt es in Russland auch. Aber dort wird von staatlicher Seite eine Bremse angelegt. Das heißt, wenn Firmen geschlossen werden, die eine ganze Stadt ernähren beispielsweise, dann kann es durchaus auch sein, dass Präsident Putin da persönlich hingeht und sagt, diese Firma wird weiter aufgemacht, weil die Menschen Arbeit brauchen. Es gibt in Russland ein gigantisches Wachstum für die Bevölkerung. Ich rede nicht von Wirtschaftswachstum, sondern ich rede von neuen Kulturhäusern, neuen Schwimmhallen, von fantastischen Parks, von liebevoll gestalteten Städten und so weiter und so weiter. Die Russen fangen an, es sich richtig schön zu machen in ihrem Land. Das ist ein großer Unterschied, glaube ich. Bei uns werden ja viele Theater gekürzt und Schwimmhallen zugemacht und so weiter und so weiter. Das ist der Unterschied. Ein ganz wesentlicher Kritikpunkt, der gegenüber Russland immer wieder vorgebracht wird, ist die angeblich nicht vorhandene Pressefreiheit. Das ist eine Lüge. Die Journalisten dort haben meine Frage, ob sie frei berichten können, überhaupt nicht verstanden. Die haben gesagt, wo ist das Problem? Natürlich können wir hier frei berichten. Das, was ich gesehen habe, ich habe mit mehreren Journalisten gesprochen, ist, die russische Presse ist frei. Und es gibt natürlich Blogger, die müssen sich registrieren lassen. Nichts anderes passiert bei uns gerade in Westeuropa. Auch bei uns wird ein neuer Medienstaatsvertrag vorbereitet und auch bei uns müssen sich bald Blogger, die eine gewisse Einschaltquote erreichen oder Zugriffszahlen erreichen, registrieren lassen. Das hat nichts mit Pressefreiheit oder Einschränkung der Pressefreiheit zu tun. Und noch ein ganz prominentes Beispiel. Ihr habt in einer Folge, die hieß Zu Besuch bei Medvedev, habt ihr gesehen, wie der vom Westen aufgebaute Blogger Alexej Nawalny eine Drohne über dem Haus vom Ministerpräsidenten hat starten lassen. Das Video konnte er veröffentlichen und ihm ist nichts passiert. In Russland gibt es Pressefreiheit. Punkt. Was es in Russland nicht gibt, ist so eine grauenhafte Manipulation, wie sie in unserer Presse stattfindet. Das ist der wirkliche Unterschied. Ich habe Russland als ein sehr freies Land erlebt und zu den Sanktionen, die vom Westen ausgesprochen werden, kann ich eins sagen. die sind hier wirtschaftlich so erfolgreich, dass es uns im Westen, unseren Führern im Westen, Angst macht. Und deswegen schmeißen die den Russen eine Sanktion nach der anderen rein und hoffen, deren Wachstum bremsen zu können. Stellt euch mal vor, wenn es diese Sanktionen nicht gäbe. Das Land wäre längst explodiert vor Wachstum. Es ist Wahnsinn, was in Russland momentan abgeht. Ich will nicht sagen, dass es dort keine armen Menschen gibt. Natürlich, Russland war ein Schwellenland und bewegt sich gerade in Richtung Erste Welt, wenn ich mal diesen Begriff so verwenden will. Das ist das, was in Russland gerade vor sich geht. Ein irres Wachstum und die Leute fangen an, T-Shirts zu tragen, wo Russia draufsteht. Die entwickeln einen irren Stolz in ihr Land. Von einem Krieg, von einem Wunsch nach Krieg, von einem Wunsch nach Ausdehnung nach Westeuropa. Niemand. Ich habe viele gefragt. Keiner will hier Krieg gegen Europa. Alle wollen mit Europa friedlich zusammenarbeiten. Und von einer Ausdehnung hat überhaupt niemand Interesse hier. Es ist auch unlogisch. Und menschlich gibt's auch was, was mich sehr erfreut hat in Russland. Ihr glaubt überhaupt nicht, wie viel wunderbare Dekolletés ich dort gesehen habe. Wie offenherzig die Frauen sind. Wie viel Lebensfreude die Menschen insgesamt versprühen. Also alles, was ihr über Russland in der westlichen Presse hört, ist nicht wahr. Es gibt Pressefreiheit, es gibt ein starkes Wachstum und zu unseren Sanktionen sagen die, ist uns egal.
Die erste Station hinter der russischen Grenze war das georgische Bergdorf Stepansminda. Und gleich dort offenbarte sich das erste Problem.
Es ist alles prima in Georgien soweit. Das Einzige, womit ich so ein kleines bisschen überfordert bin, ist die Schrift.
Erwähnenswert wäre das Bergdorf Stepansminda mit seinen 1300 Einwohnern eigentlich kaum. Durch seine Lage am 5000 Meter hohen Kasbek lockt es jedes Jahr tausende Bergwandertouristen an. Es gibt ein paar Kneipen und Hotels in Stepansminda und es gibt, wie man sieht, dort oben irgendwie auch Google. Die Männer des Dorfes bieten sich den Touristen als Bergtaxifahrer an. Zu Dutzenden stehen sie im Zentrum des Dorfes und warten oft tagelang darauf, einen Fremden hinauf zur alten Kirche in den Bergen fahren zu dürfen. Ihre Autos sind dabei von ganz unterschiedlicher Qualität. Die meisten Bergtaxichauffeure fahren einen Mitsubishi Delica. Wie spricht man den eigentlich aus? Delica? Delica? In diesen Kleinbus aus der unteren Preisklasse passen eine Menge Leute hinein und er kommt in den Bergen gut zurecht. Bei den Dreharbeiten unten in Stepansminda habe ich Günther Volk kennengelernt. Günther arbeitet in einem Expertenpool des Auswärtigen Amtes und ist ein hochrangiger Reserveoffizier der Bundeswehr, der auch schon für die NATO gearbeitet hat. Als zweites Standbein hat er sich in Stepansminda ein kleines Hotel gebaut. Wir haben uns auf Anhieb gut verstanden und sehr tiefgründige Gespräche geführt. Ich bin ein paar Tage bei ihm geblieben und wir haben für Nuoviso auch gemeinsam ein Interview aufgezeichnet. Dort gibt er als Experte, der sich in Krisengebieten auskennt, seine Einschätzung über die Sicherheitslage in Deutschland. Ihr findet das Interview bei YouTube unter dem Titel »Die Unsicherheit steigt«. Ein Großteil der Gäste in Günthers Hotel sind übrigens Russen.
Ich bin zwar schon ein bisschen raus aus Russland, aber hier im Norden von Georgien habe ich zwei Russinnen noch mal getroffen. Sie machen gerade Urlaub und kommen aus Novosibirsk. Und das ist für mich noch mal eine gute Chance zu fragen, ob sie denn an einem Krieg gegen Deutschland oder Europa interessiert sind.
Devushki, Mädels, sag mal, wollt ihr Krieg gegen Europa? Nein, wir lieben Europa. Wir sind froh, dass wir sie getroffen haben. Wir mögen Europa. Wir wollen keinen Krieg mit ihnen. Es ist wunderbar, dass wir sie getroffen haben.
Und schaut nur, wie hübsch sie sind, die Russinnen, sage ich.
Günther sitzt am liebsten bei seinen vier Köchinnen in der Hotelküche. Als ich da war, hatten die gerade die Feierreste einer russischen Hochzeitsgesellschaft weggenascht und waren lustig unterwegs. Wenn bei so einer Gelegenheit am Abend zwei hungrige Männer in ihrer Küche auftauchen, dann ziehen die Köchinnen natürlich alle Register.
Пиво или водка?
А вода, только вода.
Зачем?
Никогда алкоголь.
Бали что-нибудь или что такое?
Auf diese Weise habe ich Chinkali kennengelernt, das georgische Nationalgericht. Keine Ahnung, was daran jetzt besonders georgisch sein soll. Die Chinkali sind im Prinzip russische Pelmeni, also gefüllte Teigtaschen. Trotzdem sind die Georgier auf ihre Chinkali so stolz, dass sie an die Touristen unzählige Formen von Kühlschrankmagneten mit diesen Teigtaschen verkaufen und sie sogar auf ihren Socken verewigen.
Auch das passiert. Ich habe mich verfahren. Borat, wir haben uns verfahren. Alles in Ordnung mit dir da drüben. Aber das macht nichts. Der Weg kann ruhig lang sein, denn ich habe eine Chuchrela mit mir noch. Eine Chuchrela heißen die. Das sind quasi Nüsse, die auf einem Bindfaden aufgefädelt sind und dann in so, ich weiß nicht, wie die Masse heißt. Ich würde es euch beschreiben als, sagen wir mal, stellt euch mal Gummibärchen vor. Nur nicht ganz so süß. So ähnlich ist diese Masse hier. Die seht ihr, die sind so ein bisschen biegbar auch. Wie gesagt, das sind Nüsse aufgefädelt an einem Bindfaden und dann eingetaucht und dann so hängen gelassen. Deswegen haben die so einen Streifen unten dran. Die sind echt lecker. Und nicht so süß.
Man findet die Chuchrelas in ganz Georgien. Manchmal sind sie mit Lebensmittelfarbe eingefärbt. Ihr könnt die Chuchrelas übrigens ganz leicht zu Hause nachmachen. Einen Liter Traubensaft mit 200 Gramm Vollkornweizenmehl mischen und das Ganze aufkochen, bis es schön dick ist und keine Klümpchen mehr hat. Dann, je nach Geschmack, mit Ahornsirup süßen und die aufgefädelten Walnüsse reintauchen. Und schon habt ihr eure eigenen Chuchrelas. In Georgien werden sie landesweit für 2 Lari verkauft. Das sind ungefähr 66 Cent. Ihr könnt die Chuchrela frisch essen, kein Problem. Aber damit sie so eine härtere Konsistenz bekommen, müsst ihr sie ungefähr 2 Wochen hängen lassen.
Nee, in der Schule lernen Deutsch.
Aha.
Schreiben 5.
Schreiben 5?
Sehr gut lernen.
Aha, sehr gut. Очень хорошо.
Ansonsten bietet der Kaukasus all das, was man von einer alpinen Region mit 5000 Meter hohen Bergen erwartet. Man kann für 85 Euro 20 Minuten mit dem Gleitschirm fliegen. Es gibt Felsen mit mineralischen Auswaschungen und Talsperren von gigantischem Ausmaß zu sehen. Und natürlich darf auch eine Burg aus dem was weiß ich wievielten Jahrhundert nicht fehlen, auf deren schmalen Stiegen auch immer mal wieder ein Tourist abstürzt und sich die Ohren bricht. Und manche versuchen es dort in den felsigen Bergen echt mit Nordic Walking.
Aber mein Deutsch ist nicht so gut.
Das ist egal, mein Deutsch ist auch nicht so gut. Okay. Ich habe hier mitten in Georgien eine Holländerin getroffen. Hallo Martje.
Hallo Marc.
Und was machen Sie hier?
Ja, Urlaub. Und ich zeige meine Tochter und Schwiegersohn alle schönen Dinge, die ich vorher gesehen habe.
Aha, Sie waren schon mal hier?
Ja, vor 14 Jahren.
Das war ein kurzer internationaler Diskurs mit Martje aus Holland und Marc aus Deutschland.
Womit man in Georgien immer rechnen muss, sind Kühe auf der Straße. In keinem anderen Land, wahrscheinlich noch nicht mal in Indien, wo die Viecher heilig sind, gibt es so viele Kühe auf den Straßen. Hallo, ich habe gesagt Kühe. Auch in keinem anderen Land der Welt gibt es wahrscheinlich so viele Stalin-Denkmäler wie in Georgien. Josef Stalin ist in Georgien geboren und viele Menschen verehren den kommunistischen Führer bis heute. Als jemand, der mit den Narrativen im Wertewesten aufgewachsen ist, wird man da vermutlich erstmal ins Grübeln kommen. Aber es scheint tatsächlich zu stimmen. Bei der Fahrt durch das kleine Dorf Saritsebi wollte ich meinen Augen erst gar nicht trauen. War das da gerade ein Stalin-Denkmal? Ja, war es. Und ein georgischer Ingenieur, der dort gerade mit Vermessungsarbeiten beschäftigt war, hat mir erklärt, schau mal, in dem Dorf gab es früher rund 300 Familien. Heute sind es noch 200. Wenn Stalin damals nicht gewesen wäre, dann würde das Dorf schon längst ausradiert sein. Auf dem Denkmal sind 81 Fotos von den Männern aus Saritsebi angebracht, die im Zweiten Weltkrieg gefallen sind. Und über ihnen prangt das Porträt von Josef Stalin. Zum Schluss will ich noch wissen, wie er denn heißt, der Ingenieur, der mir das alles erklärt hat. Und der sagt lachend, Jussip, Josef heiße ich, so wie Stalin.
Ihr kennt vielleicht das Sprichwort, die einen sagen so, die anderen sagen so. Das hier neben mir auf dem Sockel ist Josef Stalin. Der wird in manchen Teilen der Welt als Massenmörder bezeichnet. Hier im Norden von Georgien wird er allerdings auf zahlreichen Denkmälern und Statuen bis heute hoch verehrt. Denn damals, im Zweiten Weltkrieg, hat er mit seiner Armee die Georgier gegen die herannahenden Nazis beschützt. Josef Stalin. Die einen sagen so, die anderen sagen so.
Und selbst bei der Einladung zu einem Weinfestival in irgendeinem Kloster prangt noch Stalins Konterfei auf dem Plakat. In der Kleinstadt Tianeti habe ich nur eine kurze Pause gemacht, um ein paar Lebensmittel einzukaufen. Die haben dort ein ziemlich stylisches Postamt, aber ansonsten ist in Tianeti der Hund begraben. Es gibt viel Arbeitslosigkeit und Kinder kriegen die Leute auch nicht mehr. Keine Ahnung, für wen dieser gigantische Spielplatz ursprünglich mal konzipiert worden ist. Und das ganz dort hinten auf dem Sockel ist wahrscheinlich schon wieder Stalin. Mal näher ranzoomen, ja, könnte Stalin sein, oder? Nee, warte mal, Stalin hatte nicht solche Klamotten an. Wer steht dort hinten in Tianeti auf dem Sockel? Da unten an dem Sockel ist eine Namenstafel dran, aber für die war der Zoom nicht stark genug, also bin ich extra bis dort hintergelaufen, um die Namenstafel zu lesen. Oh, ey Georgien, eure Schrift ist vielleicht eine Krankheit. Wer steht dort auf dem Sockel? Ich habe eine junge Frau gefragt und die hat das Rätsel gelöst. Der dort auf dem Sockel steht, heißt nicht Stalin, sondern...
Vajab Shavela.
Vajab Shavela?
Vajab Shavela.
Ah ja. Und warum steht der hier auf dem Sockel? Warte mal, jetzt habe ich den Namen schon wieder vergessen. Wie hieß der?
Vajab Shavela.
Vajab Shavela. Ja klar, steht ja auch da. Der ist übrigens ein berühmter georgischer Heimatdichter. Im Zentrum seiner Werke stand immer wieder der willensstarke Mensch in seinem Kampf um Würde und Freiheit. Und so gesehen kann man seine Texte auch heute noch empfehlen. Sie sind übrigens in 20 Sprachen übersetzt und da dürfte auch Deutsch dabei sein. Also schlagt mal nach bei warte mal, wie hieß der gleich nochmal?
Vajab Shavela.
Ja. Auf der Fahrt in Georgiens östliche Region Kachetien war zwischen den Bergen ein großer See zu sehen. Und die Kleinstadt Sioni an diesem See war mit solchen touristischen Unterrichtungstafeln ausgeschildert. Für mich hätte der Besuch von Sioni 40 Kilometer Umweg bedeutet. Deswegen habe ich vorher mal schnell ins Internet geguckt, ob sich ein Besuch von Sioni auch lohnt. Dort war in einem Reisebericht zu lesen, man kann auf der östlichen Seite der Staumauer bis zum Wasser heruntersteigen, in der Sonne liegen, baden oder ein Tretboot mieten. Ein schönes Ziel, um einen Nachmittag außerhalb der Stadt Tiflis in frischer Luft zu verbringen. Das klang verlockend, also bin ich hingefahren. Die Realität sah, wie so oft in Georgien, jedoch völlig anders aus. Ich war am 9. September dort. Das müsste für einen Badeort an so einem großen See in den Bergen eigentlich die Hochsaison sein. Willkommen in der Hölle von Sioni. Das ist die Hauptstraße und zugleich Flaniermeile des idyllischen Badeortes. Und hier links, das ist der Marktplatz von Sioni. Da hinten kann man den Staudamm erkennen. Dorthin machen die Menschen von Sioni Ausflüge, um ans Wasser hinabzusteigen und dort unten an einem steinigen Strand voller Müll entweder zu angeln oder mit dem Smartphone zu spielen oder im Schatten des Pegelturmes einfach nur regungslos am Ufer zu stehen. Man flaniert in schockfarbener Badekleidung zwischen grauem Schotter und Beton. Und an allem ist natürlich der Russe schuld. Auf manchen Autos, mit denen die Leute zum Staudamm fahren, kann man Aufkleber wie diesen sehen. Russland ist ein Besatzer, steht dort. Ich habe den Besitzer des Autos gefragt, warum er diesen Aufkleber hinten drauf hat.
20% of our country is occupied by Russia.
20% unseres Landes sind von Russland besetzt, sagt dieser junge Mann, der Mischu heißt. Und er meint damit die beiden Republiken Südossetien und Abchasien, die seit den Kriegen in den 90er Jahren und 2008 jetzt von Russland kontrolliert werden. An verschiedenen Stellen wird in Georgien mit Gedenksteinen an die abtrünnigen Republiken erinnert. Dass die Bevölkerungen von Abchasien und Südossetien gern unabhängig sein wollen, also eigene Staaten, wird dabei jedoch nur selten erwähnt. Ich bin dann aus Sioni schnell wieder weggefahren, um mir in Tel Aviv einen Baum anzugucken.
Ich habe mir im Auto gerade so gedacht, Mark, du machst alternatives Fernsehen. Das ist nicht du und dein Garten mit Erika Krause. Du kannst den Leuten ja nicht einfach einen Baum zeigen. Aber ich zeige ihn euch. Das hier neben mir, so ein bisschen im Hintergrund, ist der älteste Baum Georgiens. Es ist eine Platane und die ist 900 Jahre alt. Besonders hoch ist der Baum nicht, 46 Meter, aber er hat einen gigantischen Stamm im Laufe der Jahrhunderte entwickelt. 900 Jahre alter Baum.
Der Baum muss also um das Jahr 1100 herum gepflanzt worden sein. Man muss sich dieses Alter mal verdeutlichen. Damals, zur Zeit der Kreuzzüge, gab es noch das Heilige Römische Reich. Und das war auch die Zeit, zu der die Leipziger Messe als wichtigster Handelsplatz in Europa gegründet worden ist. Und unsere Führungspersönlichkeiten trugen damals Namen wie Otto der Reiche, Heinrich der Löwe oder Albrecht der Bär. Als die Platane gepflanzt worden ist, da nannte man Österreich wegen seiner östlichen Lage im Heiligen Römischen Reich noch das Osterland und seine Einwohner nannten sich Ostermann und Osterfrau. Das ist wirklich wahr. Osterland mit Ostermann und Osterfrau. Aber uns nennen sie Ossis, weißt du? Und jetzt kommt wieder was, was uns Sachsen mit den Österreichern verbindet, nämlich keine 100 Jahre später, zu Zeiten der Kleinstaaterei, nannte sich die Gegend rund um Leipzig ebenfalls Osterland.
Hallo Jörg, grüß dich.
Mark, hi.
Woher kommst du denn?
Ich komme aus Nürnberg.
Aus Nürnberg? Und was machst du hier?
Wir sind hier mit der Firma. Wir haben ein Unternehmen, das hier tätig ist und haben ein fünfjähriges Jubiläum jetzt.
Was stellt ihr denn her?
Wir stellen nichts her. Wir sind Wirtschaftsprüfer, Steuerberater, Rechtsanwälte. Beraten hauptsächlich deutsche Unternehmen.
Und du machst Urlaub hier oder bist du hier stationiert?
Nee, wir haben hier eine Firmenfeier. Wir sind eigentlich in Kasachstan, in Russland hauptsächlich tätig und sind jetzt nach Georgien, um 5 Jahre zu feiern mit allen Mitarbeitern.
Ach, das ist ja prima. Sag mal, du kennst dich also auch in Russland ein bisschen aus?
Ein wenig, ja.
Was hast du denn für ein Gefühl von den Russen? wollen die Krieg gegen Europa?
Ja, unbedingt. Nein, natürlich nicht.
Natürlich nicht.
Die Russen wollen in erster Linie in Ruhe gelassen worden werden. Respektiert werden auf jeden Fall. Das ist wichtig, dass man mit ihnen auf Augenhöhe umgeht, dass man ein bisschen die geschichtliche Wahrheit akzeptiert. Und ansonsten haben sie natürlich immer Sorge. Russland hat auch eine Geschichte von Kriegen hinter sich. Haben wir Erfahrungen gemacht. Aber ich glaube nicht, dass die Russen aggressiv sind. Das macht auch nicht wirklich Sinn für sie. Das Land hat alles, was es braucht.
Genau. Den Eindruck hatte ich auch. Ich bin ja jetzt 3 Monate in Russland gewesen. Genau deswegen. Und ja. Jörg, deine Reisegruppe läuft da hinten. Ihr wollt euch bestimmt den ältesten Baum Georgien angucken.
Genau, ja.
Alles da.
In der Kleinstadt Tel Aviv wohnen ungefähr 20.000 Leute. Besonders auffällig ist an den Häusern eine mosaikähnliche Bauform mit Natursteinen.
Allerdings sind die Immobilienpreise in Tel Aviv der Wahnsinn. Ich drehe mich mal im Kreis, damit ihr seht, in was für einem Viertel ich mich befinde. Und ich habe mich hier mal erkundigt, was denn hier so ein Haus kosten würde. Und die Leute haben zwar unterschiedliche Angaben gemacht, aber im Prinzip kann man sagen, ein Haus kostet hier ab 100.000 Euro. Das ist schon fett, oder?
In preiswerteren Lagen gibt es auch schon Häuser ab 30.000 Euro zu kaufen, hat man mir erzählt. Völlig kostenlos dagegen schien dieses Haus hier zu sein. Das ist das Kulturzentrum in Tel Aviv.
Ein sperrangelweit offenes Kulturzentrum in Tel Aviv und niemand da. Auf 2 Etagen keine Menschenseele. Es gibt einen großen Konzertsaal mit Schlagzeug auf der Bühne. Es gibt, hier neben mir könnt ihr sehen, irgendeinen Yoga-Raum oder sowas ähnliches. Keine Menschenseele, im ganzen Haus nicht. Aber an der Wand im Flur habe ich Zeitungsartikel und Bilder aus Deutschland entdeckt.
Systempresse. Das war natürlich Grund genug, schnell wieder das Weite zu suchen. Ein paar hundert Meter weiter gab es ein Luftballonfachgeschäft. Dort bin ich einfach mal reingegangen und habe mich über die Neuigkeiten im Ballonbusiness informiert. Neuester Schrei sind gefüllte Luftballons. Die sind mit so kleinen bunten Styroporkügelchen gefüllt. Zuerst konnte ich mir das nicht so richtig erklären, weil wenn du den Luftballon aufbläst, bleiben die Styroporkügelchen ja eigentlich klein. Aber entwickelt worden sind die wahrscheinlich für die Muttis, damit die, wenn so ein Luftballon zu Hause mal platzt, noch mehr Spaß beim Saubermachen haben. Im Obstladen nebenan habe ich die kleine Keta mit ihrer Oma getroffen. Die hatte zwar keinen Luftballon, dafür aber eine Tüte mit Kartoffelchips.
Keta.
Ja, Mark.
Am Weinbau kommt man in Georgien nicht vorbei. Schon alleine deswegen, weil es neben dem Tourismus der wichtigste Wirtschaftszweig in Georgien ist. Außerdem ist der Weinbau vor 7000 Jahren hier erfunden worden. Und zwar in diesem Tal, dem Alassani-Becken. Dieses Becken ist ein etwa 20 Kilometer breites Tal, das wegen seines fruchtbaren Bodens und der sonnigen Lage hervorragend zum Weinanbau geeignet ist.
Zuerst waren es die Griechen, die den Weinbau in Georgien erschlossen haben. Dann aber gab es hier 300 Jahre lang eine türkische, na will man sagen, Besatzung des Osmanischen Reiches. Und wie ihr vielleicht wisst, die sind Muslime und im Islam ist Alkohol verboten. Deswegen gab es in Georgien 300 Jahre lang auch nichts mit Wein. Danach kamen wir, und zwar die Schwaben. 1816 sind die Schwaben nach Georgien eingewandert. Und die haben natürlich, genau wie heute noch, gerne eingezwitschert und haben den Weinbau hier wieder kultiviert. Der Wein hat heute noch eine große wirtschaftliche Bedeutung, aber auch eine kulturelle hier in Georgien. Es gibt Trinksprüche, die bis zu 15 Minuten dauern können. Das heißt, du stehst mit deinem Glas dann da und wartest 15 Minuten, bis der Gastgeber fertig gelabert hat. In diesen Trinksprüchen in Georgien geht es zum sehr großen Teil um die Liebe. Einer dieser Trinksprüche lautet, Der ist ein Feind gegen sich selbst, der im Leben keinen Menschen sucht, den er lieben kann und der ihn liebt.
Die Arbeit in so einem Weinberg ist sehr anstrengend. Nicht wegen der harten Arbeit, sondern wegen des Klimas. Den ganzen Tag stehen die Weinleser unter der prallen Sonne und schneiden die Trauben von der Rebe. In diesem Weinberg sind es 120 Leser, die alle aus den benachbarten Dörfern stammen. Jeder von ihnen bekommt für seine 10 Stunden lange Tagesarbeit einen Lohn von 30 Lari, also 10 Euro. Wobei man hier allerdings für 30 Lari viel mehr zu kaufen kriegt als bei uns für 10 Euro. Der hier heißt Danuchan und ist der Aufpasser. Früher war Danuchan mit der Armee als Scharfschütze in den Kriegen von Abchasien und Bergkarabach eingesetzt und heute ist er der Aufpasser für die Weinleser. Unbewaffnet natürlich. Die Sorte, die sie hier pflücken, ist eine der teuersten und heißt Saparavi.
Am Abend fahren die Weinbauern aus der ganzen Region dann ihre Tagesarbeit, die ganze Lese, in eine große Kellerei nach Tel Aviv. Und das sieht dann so aus wie hier in dem Fall, sind es blaue Trauben, die geerntet worden sind. Allerdings müssen sie wohl vor dieser Weinkellerei sehr, sehr lange warten. Hier an der Straße gibt es eine ganz lange Schlange von LKWs, die so wie dieser hier voll beladen sind mit Weintrauben. Und das Coole ist, man kann hier naschen ohne Ende. Ich habe an fast jedem LKW eine Probe genommen.
Die LKW-Fahrer haben mir erzählt, dass sie normalerweise 3 bis 4 Stunden vor der Kellerei warten müssen, bis sie ihre Weintrauben endlich abladen können. Manchmal warten sie sogar bis zum Morgen. Und so sieht der fertige Saparavi-Wein im Geschäft dann aus, nachdem er aus der Kellerei gekommen ist. Der Wein aus Georgien hat wegen der natürlichen Voraussetzungen prinzipiell eine gute Qualität, er wird aber sehr häufig gepanscht oder gestreckt. Ich habe euch ja erzählt, dass der Weinbau hier eine 7000 Jahre alte Geschichte hat. Die älteste Weinsorte, deren Kerne man bei Ausgrabungen nachweisen konnte, ist übrigens die hier. Auf Georgisch wird der Name der Sorte so geschrieben. Aber auch in der Übersetzung ist er nicht viel einfacher. Die älteste Rebsorte heißt Rkaziteli. Die Trauben sind sehr süß und fruchtig. Ich konnte hier allerlei Trauben probieren und meine persönliche Lieblingsweinsorte ist die Rebsorte Odessa. Die hat außen eine rote Schale und ist innen aber weiß. Die hat ein ganz besonderes Aroma. Wenn ihr die mal irgendwo seht, die müsst ihr unbedingt mal probieren. Die Rebsorte Odessa ist auch im Gartenanbau bei Privatleuten bei uns in Zentraleuropa ziemlich weit verbreitet.
In Georgien benutzt man diese Tonkrüge, die ihr vielleicht auch schon mal in eurem Lieblingsrestaurant habt stehen sehen. Die heißen Quefri. In Georgien gibt es zudem eine schöne Tradition, dass wenn ein Junge geboren wird, man einen Quefri in die Erde lässt und ihn mit Wein füllt und der Wein dann über viele Jahre reift. Und zur Hochzeit des Jungen der Wein dann ausgeschenkt wird, aus einem Quefri wie diesem.
Natürlich habe ich auch das weltweit hoch angesehene staatliche georgische Weininstitut in Zinandali besucht. Und durch einen glücklichen Zufall bin ich dort ins Allerheiligste gekommen.
Das hier ist der historische Weinkeller des Weininstituts in Zinandali. Ihr dürft mich jetzt nicht fragen, wie ich hier reingekommen bin. Die haben den Keller für ein paar reiche Russen aufgeschlossen. Dann haben die hier eingezwitschert und ich habe mich dazu gemogelt. Und die Russen sind jetzt raus in den Park, um sich das hübsche Gebäude von außen anzugucken. Und die Zeit nutze ich jetzt mal, um für euch ein kurzes Bild zu drehen. Also das hier sind alles ganz alte historische Flaschen. Hier lagern sehr, sehr alte Weine. Das ist quasi der Schatz des Georgischen Weininstituts. Und
dann kam der Wachdienst und hat mich höflich wieder nach draußen gebeten. Thank you. Georgiens östliche Region Kachetien ist wegen ihres Klimas übrigens ein Obstgarten mit schier unendlichem Früchtereichtum. Das, was wir als Südfrüchte kennen, quillt hier aus allen Ecken hervor. Gerade im September, Oktober kann man überall entlang des Weges Berge von Obst einsammeln und sich den Bauch damit vollschlagen. Mir haben es vor allem die Feigenbäume angetan. Von den saftig süßen Früchten kann ich einfach nicht genug kriegen. Und manche Bilder möchte man als Reporter immer nochmal drehen. Und nochmal. Und nochmal. Und nochmal. Bis irgendwann einfach nichts mehr reingeht. Eine Frucht ist mir hier nochmal begegnet, die ich vor Jahren auch schon in Albanien kennengelernt habe. In Albanien heißen die kleinen Dinger Hide und hier in Georgien nennt man sie Unabi. Die schmecken wie ein Apfel und sind vom Aufbau und von der Größe her wie eine Olive. Eine ältere Dame, mit der ich in Quareli ins Gespräch gekommen bin, hat mir erzählt, dass ihre Kinder jetzt in Hessen wohnen. Hallo, liebe Familie Bergeritze aus Frankfurt. Ich habe eure Oma getroffen. Entlang der aserbaidschanischen Grenze bin ich bis nach Znori gefahren. Am Horizont konnte man schon die ersten Wachtürme stehen sehen. Unterwegs haben mich Feiergäste beim Einkaufen zu der nebenan stattfindenden Hochzeit eingeladen. Aber ich hatte keine Lust, den angetüterten Menschen wieder und wieder zu erklären, dass ich keinen Alkohol trinke. Darum habe ich nur schnell ein paar Bilder gedreht und bin dann weitergefahren. Mehr durch Zufall bin ich spät in der Nacht um eins in dem kleinen Dorf Djugani gelandet. Dort brannte noch in einer Hütte Licht und ich habe mal reingeguckt. Das ist die Bäckerei von Djugani. Die Frau, die hier ganz allein so spät in der Nacht noch fleißig ist, heißt Tamra. Sie bäckt ihre Brote in einem traditionellen Ofen, der in die Erde eingelassen ist. Den Weißbrotteig knetet die 38-Jährige zuerst mit ihren Händen und dann muss sie sich wieder und wieder in die Gluthitze des Ofens hinunterbeugen, um den Teig dort zum Backen an die Wand des runden Ofens zu drücken. 250 solcher Brote muss Tamra jede Nacht backen. Insgesamt arbeiten 3 Bäckerinnen in der Bäckerei. Sie verkaufen das Brot gleichzeitig auch an die Kunden, die bei ihnen reinschauen. Aber weil Tamra taubstumm ist und das Probleme bei der Bedienung machen würde, arbeitet sie immer nur nachts. Während Tamra drinnen still ihre Brote bäckt, sitzt der Eigentümer der Bäckerei hinterm Haus im Garten, trinkt mit seinen Kumpels Schnaps und raucht einen Joint dazu. Und wie gut, dass der deutsche Fernsehreporter auftaucht, denn der Schnaps ist gerade alle und der Reporter ist ja als einziger nüchtern. Also kann man den hinters Lenkrad eines alten, klapprigen Ladas setzen, um mit ihm im Nachbardorf eine neue Flasche Schnaps zu organisieren. Auf dem Markt der kleinen Stadt Znori, ganz im Osten von Georgien, herrscht immer reges Treiben. Die Händler kommen aus den umliegenden Dörfern und bieten hier ihre Waren an. Manche haben ein ganzes Warensortiment im Angebot und manche verkaufen einfach nur ihr Obst und Gemüse aus dem Garten oder den Speck, den sie selber geräuchert haben. Neben Kleidung, Schuhen, Haushaltsreinigern und diversem Elektrokram aus China gibt es auch jede Menge Gewürze zu kaufen. Safran wird hier zu einem erstaunlich günstigen Preis angeboten. Leider habe ich mir nicht gemerkt, wie viel da genau gekostet hat, aber der Safran war ziemlich günstig. Auch Fleisch wird auf dem Markt angeboten, unter freiem Himmel und ohne Kühlung. Die Jungen des Dorfes helfen bei der anstrengenden Arbeit fleißig mit. Ständig müssen die Verkäufer mit kleinen Zweigen an den Fleischbrocken herumwedeln, um die Insekten fernzuhalten. Aber eigentlich ist das zwecklos. Die Stände der Fleischverkäufer sind umschwärmt von Fliegen. Und auch Wespen fressen offenbar gerne rohes Fleisch. Der Starverkäufer des Marktes ist Gennadi. Der stämmige Metzger aus Znori unterhält die Leute auf dem Markt den lieben langen Tag mit seinen deftigen Sprüchen, die nicht selten weit unterhalb der Gürtellinie liegen. Wenn Gennadi wieder einen seiner derben Sprüche loslässt, dann feixen die Leute. Sagen Sie, wie viel Kilo Fleisch verkaufen Sie denn so am Tag? Ich verkaufe 100 Kilo am Tag und sonntags auch schon mal 200. Ist das alles Rindfleisch, will ich wissen? Rindfleisch, ja, aber auch Schweinefleisch. Alle zusammen verkaufen wir 300 Kilo Schweinefleisch am Tag. Und dann kann es sich Gennadi nicht verkneifen, wieder einen seiner derben Sprüche zu reißen. 16. Was heißt 16 auf Englisch, will er wissen. Die anderen Fleischhauer lachen schon, weil sie wissen, was jetzt kommt. Wenn du gutes Fleisch haben willst, sagt Gennadi, dann nimm das hier. Die war meine Lieblingskuh. Die war wie eine 16-Jährige. Er macht eine typische Handbewegung. Dann kommt eine Kundin, die wohl durch das Verkaufsargument mit der 16-Jährigen neugierig geworden ist und Gennadi muss arbeiten. Das Fleisch wird hier auf dem Markt übrigens nicht so fachgerecht zerlegt wie bei uns in Westeuropa. Man macht keinen Unterschied zwischen Schulter, Bug und Hüfte. Die toten Tiere werden einfach mit einem Beil grob in handliche Stücke gehackt. Das Problem mit den Fliegen habt ihr in Europa nicht, hat Gennadi gesagt. Ihr macht alles mit Zellophan. Und ich habe gesagt, ja, allerdings. Wer sein Fleisch ganz frisch mag, der kann auf dem Markt auch Tiere kaufen, die mehr oder weniger noch am Leben sind. Hühner, Hasen und auch ein ganzes Kalb sind im Angebot. Traditionell ist Georgien ein Weintrinkerland. Aber die Zeiten ändern sich. Erst vor wenigen Wochen hat das georgische Verfassungsgericht Cannabis legalisiert. Diese beiden hier, ein Künstler und ein Kleinparteienpolitiker, hatten fürs Kiffen geklagt und das oberste Gericht hat ihnen nun Recht gegeben. Die Verantwortung für solche Handlungen hat keine gefährlichen Folgen für die Öffentlichkeit, heißt es in schönstem Gerichtsdeutsch. Und es meint, dass ab sofort jeder in Georgien kiffen kann, wie er mag. Allerdings mit drei Ausnahmen. Nicht in Bildungseinrichtungen, nicht in Gegenwart von Kindern und nicht beim Autofahren.
Dieser Mann hier heißt Levan. Privet, Levan. Und er ist ein Gästeführer. Und die Gäste sind gerade im Weininstitut, wo ich jetzt auch gleich drehen werde. Und wir haben einfach da gesessen und uns ein bisschen unterhalten über, sagen wir mal, nicht unbedingt Wein, sondern andere Gewächse. Ты знаешь, как курить.
Levan hatte sich am Morgen ein grünes Frühstück reingezogen und danach mit Sonnenschein im Blut reiche russische Touristen in einer fetten Mercedes-Limousine durch Georgien kutschiert. So kann man auch sein Geld verdienen. Aber noch mal ganz kurz zurück zum Metzger Gennadi. Ich hatte mir vom Markt ein bisschen Gemüse mitgenommen und während ich mir einen Salat geschnippelt habe, fiel mein Blick auf die Trauerweide auf der anderen Straßenseite. Darunter standen Bänke und auf denen hatten sich ein paar junge Tagelöhner nach ihrer Arbeit auf dem Markt versammelt. Von dort wehte ein interessanter Geruch herüber.
Das ist eine Kifferecke hier im Dorf Znori und das sind die Dorfjugendlichen, die sich am Mittag nach einer harten Arbeit auf dem Markt hier gemütlich gemacht haben.
Das Gras, das die Jungs dabei hatten, war von schlechter Qualität, kaum getrocknet und voller Samen. Sie stopfen das klein gehäckselte Gras in ein kleines Alu-Röhrchen und stecken das Röhrchen auf den Hals einer Plasteflasche. Dann wird das Gras mit dem Feuerzeug angebrannt und die obere Flasche hochgezogen. Durch den Unterdruck sammelt sich der Rauch in der Flasche und wird durch das Wasser gleichzeitig auch gekühlt. Dann führt man den Mund an die Flaschenöffnung und inhaliert den Rauch. Diese Konsumform hat den Vorteil, dass der Rauch kein süchtig machendes Nikotin und keinen Teer enthält, so wie bei Joints, sondern nur den reinen Cannabisrauch. Die Jungs haben einen Eimer nach dem anderen geraucht und irgendwann haben sie gesagt, dass ich jetzt an der Reihe bin. Da konnte ich mich natürlich nicht drücken. Aber das Gras hatte, wie gesagt, eine schlechte Qualität. Es war noch ganz frisch und das Chlorophyll hat einen starken Hustenreiz verursacht.
Ich möchte sterben.
Die Jungs haben sich dann unter der Trauerweide einen gemütlichen Nachmittag gemacht. Das Gute beim Kiffen ist, dass es den Geist nicht so vernebelt wie Alkohol und man sich noch normal unterhalten kann. Ich habe die Chance genutzt, um mit den jungen Männern gleich ein bisschen Friedensarbeit zu machen. Ich habe ihnen erzählt, dass hinter dem Kaukasus in Russland nicht ihre Feinde wohnen, sondern dass die Menschen dort an demselben Frieden interessiert sind, wie sie hier in Georgien auch. Einer der Jungs hat mich abends mit zu seiner Familie in die Datsche genommen und mich ins Wohnzimmer gesetzt. Beim ersten Kameraschwenk war das Wohnzimmer noch ganz leer. Beim zweiten Schwenk stand Brot auf dem Tisch und ein Großvater saß im Sessel, der von Dresden erzählte. Und beim dritten Schwenk stand ein riesiger Berg Essen auf dem Tisch und ich musste essen, bis nichts mehr reinging. Ein einfaches Nein wurde nicht akzeptiert. Bevor ich am nächsten Tag nach Tiflis gefahren bin, haben sie mir noch einen Berg Früchte aus dem Garten mitgegeben. Ein ganzes Waschbecken voll. Wer soll das nur alles essen? Spätabends bin ich in der georgischen Hauptstadt Tiflis angekommen. Rund um die Uhr herrscht in der Stadt ein großes Verkehrschaos. Jeder fährt irgendwie nach seinen eigenen Regeln. Und das führt eben manchmal auch zu Unfällen.
Jetzt ist mir ja einer reingefahren, so eine Scheiße. Guck das an! Du bist so rübergefahren! Das kann nicht überhaupt nicht gewesen sein. Der ist mir von hinten so reingefahren. Das ist überhaupt nicht machbar.
Nachdem an meinem Kotflügel ganz klar zu erkennen war, dass ich nicht schuld an dem Unfall gewesen sein konnte, hat der Lkw-Fahrer versucht, mich davon zu überzeugen, doch nicht die Polizei zu rufen, denn er hatte keine Haftpflichtversicherung. Aber in diesem Moment hielt schon ein Polizeiauto neben uns, das zufällig vorbeigekommen ist.
Das nervt vielleicht. Es ist nachts 23:45. Ich wollte nur noch raus aus der Stadt in ein bisschen ruhiges Dorf und mich einfach hinhauen.
Jetzt muss ich ja stattdessen eine Skizze zeichnen. Könnt ihr die erkennen, die Skizze? Skizze zeichnen und auf den Übersetzer warten. Deutschen haben sie auch, der dauert mehrere Stunden. Aber ich habe gesagt, okay, machen wir es auf Englisch, der dauert 20 Minuten. Na, gucken wir mal. Am Ende wurde der Unfallgegner noch an Ort und Stelle zu einer Strafe von 250 Lari, also rund 85 Euro, verdonnert. Und natürlich dazu, dass er den Schaden an meinem Auto bezahlen muss. Immer wieder hat er mich vertröstet und gesagt, er würde gleich da sein. Ganze 2 Tage lang.
2 Tage habe ich jetzt in diesem Innenhof in Tiflis gewartet, dass sich der Unfallverursacher bei mir meldet. Jetzt hat er mitgeteilt, dass er nicht kommt und auch den Schaden nicht bezahlen will und ich soll doch zu Gericht gehen. Die Polizei hat mir gesagt, das kann ich schon machen, aber das würde Monate dauern. Also bleibe ich auf dem Schaden sitzen.
Während ich dort gewartet habe, hatte ich natürlich jede Menge Zeit zum Lesen. Und es war auch genau die Zeit, wo hier in Georgien die geheimen Dokumente aus dem Biowaffenlabor Luger Center geleakt worden sind. Sie belegen, dass in Georgien Menschenversuche durchgeführt werden und außerdem nähren sie den Verdacht, dass das Pentagon an Pestviren forscht, die gezielt einzelne Menschenrassen ausrotten sollen. Ich halte dieses Thema für das größte Problem unserer Zeit überhaupt. Darum habe ich darüber eine Extrasendung produziert. Befindet sie hier auf diesem Kanal unter dem Titel Labor des Todes. Zehntausende haben sie schon gesehen. Und übrigens, Russenpropaganda ist das nicht, auch wenn die Dokumente in Russland geleakt worden sind. Die meisten Belege zu meiner Sendung stammen aus amerikanischen Datenbanken. Bitte schaut euch die Sendung an und sprecht dann auch mit euren Freunden und Bekannten darüber. Denn das ist eine Bedrohung für die ganze Menschheit und sie ist brandaktuell, jetzt im Oktober 2018. Von Tiflis ist es gar nicht so weit bis nach Bolnissi, 25 Kilometer vielleicht. Bolnissi hieß früher mal Katharinenfeld und war eine Siedlung der Kaukasiendeutschen. Ich zeige euch hier ein paar Bilder von Katharinenfeld. Was die Bilder aber leider nicht zeigen können, ist die wunderbare Atmosphäre dort. Erinnert euch mal an alte deutsche Märchen, wie die von den 7 Schwaben oder den Kölner Heinzelmännchen. Genau so eine Atmosphäre kann man auch heute noch in Katharinenfeld verspüren. Verwinkelte hölzerne Stiegen, kleine Balkone, Straßenpflaster aus Natursteinen und so weiter. Es ist schade, dass sich diese schöne altdeutsche Atmosphäre dort nur so schwer übers Fernsehen vermitteln lässt. Und schade auch, dass die, die heute dort leben, die Häuser so verkommen lassen.
Das ist alles deutsche Architektur, alte deutsche Baukunst hier in einem deutschen Viertel in Bolnissi. Gemacht worden ist an den Häusern allerdings seit mindestens 100 Jahren nichts mehr. Die Menschen wohnen darin, auch wenn sie zerfallen. Die Feuerwehrleute stehen hier gleich um die Ecke und beobachten mich, was ich hier so in die Kamera spreche. Es geht um dieses Fahrzeug, nämlich auch Spuren der ganz jungen deutschen Geschichte kann man in Bolnissi finden. Zum Beispiel ist das Löschfahrzeug der hiesigen Feuerwehr ein deutsches. Es ist ein ausrangiertes Fahrzeug der Freiwilligen Feuerwehr aus Neunkirchen im Siegerland.
Die alte Katharinenfelder Kirche, gleich gegenüber vom Feuerwehrhaus, ist zu Stalins Zeiten ein Kino gewesen und heute ist dort eine Turnhalle drin. Auch Schachspiel wird hier im großen Stil unterrichtet. Während ich durch die alten deutschen Gassen gelaufen bin und gefilmt habe, hat mich von ihrem Balkon aus eine alte Dame angesprochen. Wir haben uns ein bisschen unterhalten und während ich ihr erzähle, dass ich ein Deutscher bin, fängt sie plötzlich an zu weinen. Ihre Mutti war eine Germanistin und ist erst vor 5 Jahren gestorben. Seitdem wohnt die alte Dame mit ihrem Kummer allein. Kommen Sie doch hoch. Ach bitte, kommen Sie doch, hat sie gemeint. Also bin ich zu ihr hinauf und wir haben zusammen den Nachmittag verbracht. Sie war so froh, dass überhaupt mal wieder jemand zu ihr gekommen ist. Immer wieder hat sie von ihrer Mutti erzählt und immer wieder hat sie dabei begonnen zu weinen. Ich habe die alte Dame ein bisschen in den Arm genommen und getröstet. Dann hat sie mir ein paar von ihren leckeren Odessa-Weintrauben gegeben und mir gezeigt, welche Schätze sie aus der Zeit der Kaukasiendeutschen gerettet hat. Im Schlafzimmer hat sie ein altes Buch von Ernst Almendinger aus dem Schrank hervorgekramt. Katharinenfeld, ein deutsches Dorf im Kaukasus. Das haben wir gemeinsam durchgeblättert und sie hat von früher erzählt. In dem Buch ist eine Unzahl von Fotografien zu finden, die aus dem Leben der damaligen Zeit berichten. 120 Jahre ist Katharinenfeld deutsch gewesen. Vorher war hier nur Wildnis. Die Kaukasusdeutschen haben das Land kultiviert und, wie man sieht, offenbar auch ein sehr glückliches Leben geführt. Die Menschen auf dem Foto, das bei einem Picknick entstanden ist, gucken zwar alle ziemlich ernst. Das liegt aber nur daran, dass damals das Duckface für Selfies noch nicht erfunden war. Es gab in Katharinenfeld 5 Fußballmannschaften, eine freiwillige Feuerwehr und einen Fahrradclub. Während die anderen Kaukasier ihre Transporte mit Eselkarren erledigt haben, waren die Kaukasiendeutschen schon motorisiert. Ganz nebenbei, guckt mal, wie viele Menschen damals in ein einziges Auto reingepasst haben. Und der hier war mit seinem Motorrad bestimmt der coolste Hirsch der ganzen Gegend. 1941 hat Stalin die Kaukasiendeutschen dann vertrieben, als Hitler Russland angegriffen hat. Es war ein schöner Nachmittag bei der alten Dame in Katharinenfeld. Auf dem Weg zur armenischen Grenze habe ich noch kurz Halt in Tbilisi gemacht. Die Leute haben mir gesagt, ich müsse mir das unbedingt anschauen, weil dort der Homo Georgicus, ein 1,8 Millionen Jahre alter Mensch, ausgegraben worden ist. Und außerdem gäbe es dort eine Siedlung aus der Bronzezeit und eine Kirche aus dem Mittelalter. Aber ganz ehrlich, eigentlich habe ich dort nur angehalten, damit der liebe Borat mal wieder ein bisschen Auslauf hat. Wen interessiert schon ein 1,8 Millionen Jahre alter Homo? Von Tbilisi ist es gar nicht so weit bis zur armenischen Grenze. Und trotzdem hat die Fahrt dorthin eine Ewigkeit gedauert, denn die Straßen im zukünftigen NATO-Partnerland Georgien sind oft noch wirklich grauenhaft. Unterwegs ist mir mitten in der Pampa ein LKW-Fahrer begegnet, der ein Leipzig-Tattoo auf dem Arm trug. Juri war in den 80er Jahren in Leipzig stationiert und hat damals als Sowjetsoldat bei uns in Sachsen den Frieden gesichert und uns gegen Nazi-Einflüsse aus dem Westen beschützt. Danke, Juri. Die Straße ging so grauenhaft weiter, wie sie begonnen hatte. Unterwegs hat mich eine Motorradreisegruppe aus Polen überholt. Dann kam noch ein völlig verrottetes georgisches Dorf und schließlich die Grenze. Dort war Georgien zu Ende. Jetzt wird's Zeit für die Beantwortung eurer Zuschauerfragen. Und eure Zuschauerfragen werden beantwortet aus einem kleinen Freizeitpark in der nordarmenischen Stadt Stepanavan. Ich bin also schon raus aus Georgien und ganz ehrlich, bin auch nicht böse drüber. Jetzt gleich noch eine Entschuldigung, wie gesagt, ich habe 14 Tage auf die neue Folge warten müssen. Ich habe krank im Bett gelegen, ich habe mir einen dieser Viren aus Georgien mitgebracht. Aber sowas von eklig, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Ich meine, ich hatte eine Erkältung, Grippe, habe ich alles schon gehabt, aber sowas, bäh. Heute ist der erste Tag, wo ich wieder einigermaßen arbeiten kann und deswegen zeichne ich eure Zuschauerfragen auf. Vielen, vielen Dank für euren Zuspruch, den es jedes Mal gibt. Ich habe das mal verglichen mit anderen YouTubern. Bei Markmobil liegt die Zustimmungsrate von euch, die Daumen-Hoch-Rate, immer bei über 95%. Ich freue mich sehr, dass die Sendung bei euch so gut ankommt. Das geht natürlich runter wie Öl. Vielen Dank. Ich freue mich, dass ihr das wertschätzt, gerade an so einem Tag wie heute. Ich bin jetzt ein paar Stunden mit den Frauen in der Weinlese gewesen. Mir klebt die ganze Kleidung am Körper und soll ich euch was sagen? Ich bin in den 3,5 Monaten, die ich jetzt für euch arbeite, noch nicht ein einziges Mal baden gewesen. Also ich arbeite wirklich jeden Tag von früh bis spät. Ich tue mein Bestes. Ich weiß, dass es euch nicht reicht, dass die Zeitabstände zwischen zwei Folgen relativ lang sind. Aber ich kann nicht einfach nur Blabla machen und dann eine Viertelstunde irgendwelche Wackelbilder senden, sondern ich will euch ein bisschen Qualität bieten. Ja, und deswegen mein intensiver Einsatz ist auch ein bisschen mein eigener Stolz. Also schönen Dank für euer Lob. Andere haben geschrieben, es ist toll, was ich alles mit dem kleinen Budget auf die Beine stelle. Und da muss ich euch sagen, in den letzten 14 Tagen war ich für nur wie so ein Kostenfaktor. Das heißt, die Moderatoren mit den anderen Sendungen haben quasi Spenden für mich mit eintreiben müssen und das Markmobil hier am Leben halten müssen, während ich krank im Bett gelegen habe. Auch dafür ist unsere große Kasse bei Nuoviso gut. Besonderes Dankeschön geht an Susi Kolditz. Susi hat sogar beim Rasenmähen an mich gedacht. Vielen Dank, Susi, und liebe Grüße aus, wo bin ich? Armenien. So, jetzt aber zur Beantwortung eurer Zuschauerfragen. Marlies Rudert wollte wissen, was wollte Marlies wissen? Wenn es in Tschetschenien so toll ist, wie wir es in der letzten Folge gesehen haben, dann wundert sie sich, dass bei uns in Deutschland Tschetschenen Asyl beantragen. Ich kann mir auch keinen Reim drauf machen. Bei den Flüchtlingen, die ich betreut habe, waren auch Tschetschenen dabei. Und jetzt, wo ich in Tschetschenien gewesen bin, kann ich es erst recht nicht verstehen, Marlies. Ich könnte mir es aber nur so herleiten. Es gibt zwei Möglichkeiten. Einerseits ist ja in Tschetschenien ein gutes Beispiel dafür, wie sich Muslime und Christen vertragen können. Da ist jetzt Ruhe und das klappt auch. Lebensqualität ist prima dort. Und ich könnte mir vorstellen, wenn das jemandem ein Dorn im Auge ist und der da versucht, Leute zu bezahlen, dass die dummes Zeug machen und sich gegenseitig mit Christen und Muslimen gegeneinander aufstacheln lassen, dann ist es die Möglichkeit, dass solche Leute auch in das Gesichtsfeld von Geheimdiensten oder staatlichen Behörden im Allgemeinen geraten. Und wenn die das dann mitkriegen, dann suchen die schnell das Weite und suchen das Weite bei uns und sagen dann bei uns, dass sie in Russland verfolgt sind und beantragen bei uns Asyl. Das wäre eine Möglichkeit. Und die zweite Möglichkeit, ich weiß nicht, wie es ist, ob es sich dabei oft um Frauen handelt, dass wenn die zum Beispiel sagen, hier, ich habe keine Lust, den oder den zu heiraten und dann nach Deutschland gehen und sagen, ich werde von den Muslimen religiös verfolgt oder so und dann bei uns Asyl beantragen. Das wären die beiden Möglichkeiten, die ich mir herleiten könnte. Aber wie gesagt, das ist nur meine persönliche Meinung. Geschrieben hat auch der Benutzer Sachsendiel. Ich glaube, du heißt Sabine, oder? Und er oder sie wollte wissen, wie denn die Frauen unter dem Kopftuch so leben in den muslimischen Ländern. Das hätte mich auch sehr interessiert, lieber Benutzer Sachsendiel. Aber du kannst dir vorstellen, dass wenn ich als Mann aus dem Westen komme und zu Muslimen gehe und sage, Tag, ich will mal mit euren Frauen reden, das ist nicht so einfach. Da hätte wahrscheinlich eine Frau kommen müssen. Deswegen, aber das hatte mich auch interessiert. Ich kann aber, was ich so von meinen Beobachtungen kann ich euch sagen, ich hatte das Gefühl, dass die relativ frei leben dort und auch nicht jetzt keinen gequälten Eindruck machen, auch so auf der Straße und so. Manche waren recht vorlaut sogar. Also wie gesagt, das ist das, was ich euch berichten kann. Der Chris, ich habe mir den Namen nicht komplett aufgeschrieben, ich glaube Cristiano oder so ähnlich, wollte wissen, ob denn so eine Reise, wie ich sie gemacht habe, durch Russland auch ohne russische Sprachkenntnisse möglich wäre. Ich habe lange darüber nachgedacht, wie ich es erkläre und wie ich es beantworte, Chris. Im Prinzip ja. Stell dir vor, es würde jemand Deutschland bereisen wollen und er spricht kein Englisch und kein Deutsch. Ungefähr so wäre es in Russland. Der Meidlinger aus Wien hat geschrieben, hallo Meidlinger. Und er wollte wissen, ob denn die Braut, die kalmückische Braut, die wir im letzten Film gesehen haben, denn so glücklich war. Denn auch andere haben geschrieben, na, ob die beiden so glücklich miteinander waren. Dazu kann ich euch sagen, ja, sie waren es. Genghis und Irina hießen die beiden. Und während ich dort mit denen gefilmt habe, hatten die gerade ein Fotoshooting, was Brautpaare halt so machen. Und die sind den ganzen Nachmittag, es war so 16 Uhr, glaube ich, in glühender Hitze mit voller Montur, das schwere Brautkleid und der Genghis mit seiner Mütze und der schweren Uniform und den Stiefeln, die mussten da posen für die Fotografen. Das war sehr anstrengend, deswegen hatten die wahrscheinlich ein bisschen gequälte Gesichter. Aber so das, was ich gesehen habe, die beiden machten einen ganz harmonischen Eindruck. Schöne Grüße nach Wien, lieber Meidlinger. Redewar wollte wissen, ob es wirklich wahr ist, dass man in Russland für 6.200 Euro, was das Mutterschaftskapital ist, ein Haus kaufen und sanieren kann. Bauen nicht, aber kaufen und sanieren, ja, das geht. Da kann ich auch noch zwei, drei Worte dazu sagen. Das ist genau der Trick unseres westlichen Kapitalismus. Früher, als es noch DDR und BRD gab, haben wir das auch öfter gehört. Heute spricht da gar keiner mal drüber. Bei uns, das ist einfach nur eine Preistreiberei. Und diese hochgetriebenen Preise gaukeln den Menschen vor, etwas sei mehr wert. Das stimmt aber nicht. Guck mal, wenn du ein Mensch bist mit deiner Familie, dann brauchst du ein Grundstück und ein Haus. Dann ist es egal, ob dieses Haus eine 500.000 kostet oder nur 5.000 Euro. Das ist völlig egal. Wichtig ist, dass es ein Dach über dem Kopf ist und dass es gemütlich drin ist. Auf den Preis kommt es im Prinzip gar nicht so an. Und ja, die Russen haben halt ein niedriges Lohnniveau und auch ein niedriges Preisniveau. Das heißt aber nicht, dass das, was die sich kaufen oder was die leisten, weniger wert ist. So, und dann haben noch, ich glaube, Frank Hansa und Peter Paul, habe ich jetzt die Namen vergessen, gefragt, wie ich das denn mache mit der Katze, dass die immer wieder zurück ins Auto kommt.
Mit roher, brutaler Gewalt natürlich. Nee, der geht meistens nicht lange raus, mal für eine Stunde oder so. Und das muss man natürlich einplanen, bevor man ihn rauslässt. Jetzt hat er sich's gerade, ich habe mich gerade drinnen gewaschen, ist relativ früh am Morgen noch. Und während ich mich wasche, das dauert ja so eine Stunde, so plus minus, Zähne putzen, rasieren und so weiter, da habe ich ihn rausgelassen. Und jetzt ist hier gerade ein bisschen in eine sonnige Region, da hat er sich unter das Auto gelegt. Und ich kriege ihn dann schon irgendwie wieder vor unterm Auto. Das ist kein Problem. Sobald ich mal 50 Meter weggehe vom Auto, kommt er mir automatisch hinterhergelaufen. Das heißt, ich kann ihn dann einfach hochnehmen und ins Auto tun oder so. Und das Auto ist ja für ihn nichts Fremdes. Das heißt, er fährt ja schon ganz lange mit dem Auto. Das heißt, ihn erwartet darin auch nichts Schlimmes. Und ja, es gibt auch ein Katzenklo im Auto.
Das war die Beantwortung eurer Zuschauerfragen hier aus der nordarmenischen Stadt Stepanawan. Wie gesagt, ich bin jetzt 14 Tage krank gewesen und so langsam geht es wieder ein bisschen aufwärts mit mir. Ich werde jetzt die nächsten zwei Tage noch an der Folge hier produzieren und dann fahre ich über Jerewan nach Bergkarabach. Bergkarabach, das wird interessant. Fahre ich nach Bergkarabach
Und dann kann ich euch auch jetzt schon verraten, wir haben ein relativ preisintensives Projekt vorbereitet, denn irgendwann ist Armenien auch zu Ende, so groß ist das Land nicht, und dann kommt eine Grenze. Und dann kommt der Iran. Wir haben bei Nuviso beschlossen, dass ich aus aktuellen politischen Gründen für euch noch in den Iran fahre. Der gehört zwar überhaupt gar nicht mehr zu Europa, aber ich glaube, aufgrund der aktuellen politischen Lage ist es wichtig, dass wir auch erfahren, wie die Menschen dort leben. Und ich glaube, das wird eine ganz spannende Zeit. Allerdings muss ich alleine, um in den Iran reinzukommen, ich glaube, $700 an der Grenze bezahlen, weil ich mit dem eigenen Fahrzeug dort reinfahre. Also ist sehr preisintensiv. Wäre schön, wenn ihr uns mit den Spenden von Markmobil weiter unterstützt. Und wie gesagt, das ist bestimmt ein hochinteressantes Land, was uns dann als nächstes erwartet. In der nächsten Folge aber, wie gesagt, geht es dann um Armenien, was mir, ich bin schon mal hier gewesen, auch sehr gut gefallen hat. Das war die Markmobil-Folge Nummer 10. Macht euch ein paar schöne Tage und bis zum nächsten Mal. Tschüss!